Linux on air. On air.
Hier ist Radio Tux, Sendung 30, letzte Sendung in diesem Jahr. Frohes Fest, guten Rutsch, Soundmodul, besinnliche Musik abspielen.
So, was ist denn hier los? Wieso läuft die Sendung schon? Was ist denn das für ein verdammter Scheiß? Hey, kann mal jemand das stoppen? Hallo? Was ist denn das für ein... Das läuft von ganz alleine. Wie kriegt denn diese Scheiße aus? Moment, muss man hier klicken und... Ah, ich glaube hier. Ja, und... Oh, geschafft's mal. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und ich sag noch, baut bitte nicht dieses KI-Modul mit in unser System ein. So, nach dem Schreck brauche ich jetzt aber erstmal ein bisschen Musik, die der Zeit auch ein bisschen entspricht zumindest. Ja, bei der Musik ist das doch schon gleich viel angenehmer. Thomas Kesselheim, der hat uns mal wieder eine kleine Buchvorstellung geschrieben. Diesmal aber ein bisschen anders als sonst, denn es handelt sich nicht um ein normales Buch. Bitte, Thomas.
Was sind die Merkmale einer Hochkultur? Eins davon ist der Kalender. Und das ist auch verständlich. Für die alten Ägypter war es ja durchaus wichtig zu wissen, wann der Nil über die Ufer trat. Wir sind auch eine Hochkultur und deshalb haben auch wir einen Kalender. Den haben wir zwar nicht mehr so nötig wie die Ägypter, aber er ist trotzdem ungemein praktisch. Aber was zum Teufel hat das jetzt mit Linux zu tun? Wie ihr wisst, fängt demnächst ein neues Jahr an und im SuSE Press Verlag ist das Kalenderbuch erschienen und das möchte ich euch heute vorstellen. Es handelt sich dabei eigentlich um einen einfachen Taschenkalender. Zuerst gibt es eine Tabelle, wo man seine Adresse und ähnliches eintragen kann, dann einen Monatskalender, gefolgt von einem Wochenkalender, mit jeweils einer Doppelseite für eine Woche des Jahres 2003. Schließlich gibt es aber auch noch einige Seiten, wo man Adressen und Notizen eintragen kann. Na gut, werdet ihr jetzt denken, solche Taschenkalender gibt es doch en masse, warum gerade dieser? Die Besonderheit ist ganz einfach, dass es zwischen Wochenkalender und Adressliste mehr oder weniger wichtige Infos zu Linux gibt. Im Einzelnen wären da FAQs zu SuSE Linux, eine LUG-Übersicht, eine Kommandozeilenreferenz, Linux-Links, Emacs und VIM-Referenz, Erklärungen zu Internetabkürzungen wie Sternchen, ROFL, Sternchen, eine Übersicht über alle Top-Level-Domains, die ASCII-Tabelle, ein Abdruck der GPL und schließlich The Free Software Song. Das war's eigentlich schon, was man zum Inhalt dieses Buches sagen kann. Es ist zwar nun wirklich nichts Neues, aber das hätte ich wohl kaum erwartet. Im nächsten Schritt müsste ich euch ja jetzt noch eigentlich meine persönliche Wertung abgeben. Dafür fällt mir aber irgendwie auch nichts ein. Es sollte jeder für sich nun entscheiden, ob er sich gerade diesen Kalender zulegen will. Insgesamt kann man nur sagen, dass der Inhalt von jemandem zusammengestellt worden ist, der auch wirklich Ahnung von Linux hat und nicht nur Geld verdienen will. Wenn ihr euch also einen Taschenkalender zulegen wollt, warum dann nicht diesen hier? Besonders, weil euch dann immer wieder so ein süßer Tux anguckt. Nur weil es aber um Linux geht, braucht man ihn nicht. Und mir selber ist die GPL auch nicht so wichtig, dass ich sie immer mit mir rumschlecken brauche. Damit wäre ich wohl fertig. Nicht mit den Nerven, sondern mit meinen Beiträgen für dieses Jahr. Aber keine Sorge, nächstes Jahr komme ich wieder. Nicht nur mit Buchvorstellungen, sondern auch mal mit was Interessantem. Wenn ihr noch Tipps oder Ideen habt, immer her damit. Am besten im Forum auf linuxforus.de. Mein Name ist Thomas Kesselheim. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Zurück ins Studio.
Danke Thomas für diesen mal etwas anderen Beitrag. So, und jetzt geht es weiter.
Unerlaubter Zugriff auf Soundmodul durch externe humane Schnittstelle. Kommunikation beendet. Fortführen des Sendeablaufs. Der nächste Artikel handelt von einem Spiel, welches man hervorragend unter Linux spielen kann. Der Titel lautet Circus Linux. Wir wünschen den Hörern viel Spaß beim Zuhören. Soundmodul, Artikel abspielen.
Vorhang auf, Manege frei. Manchmal sind es die kleinen Dinge, die einem große Freude bereiten. Das fiel mir ein, als ich das erste Mal Circus Linux gespielt habe. Ein kleines, aber feines Arcade-Game, welches unter Zuhilfenahme von STL das Zirkuszelt nach Hause holt. Das Spielprinzip ist simpel. Man nehme ein Zirkuszelt, ein paar Ballons, zwei Clowns und eine Wippe. Auf die Wippe setze man einen der Clowns. Der andere wird durch das Zelt geschossen. Nun schiebe man die Wippe so hin und her, dass man den fliegenden Clown sicher auffängt. Dadurch fliegt nun aber der schon auf der Wippe sitzende Clown quer durchs Zelt. Sobald einer der Clowns auf den Zirkusboden aufschlägt, verliert man eines seiner fünf Leben. Das Ziel des Spiels ist es, die Ballons unter der Zirkuszeltkoppel zum Platzen zu bringen. Das tut man ganz einfach, indem man einen der Clowns gegen die Ballons schießt. Hört sich simpel an? Ist es auch, macht aber umso mehr Spaß. Je nachdem, wo der Clown auf die Wippe auftrifft, fliegt sein Kollege in die Höhe. Kleine rosa Gulmigästchen rechts und links am Bildschirmrand bringen wieder etwas Schwung in die Sache. Trifft ein Clown auf diese Klötzchen, wird er quer durch das Zelt katapultiert. Zusätzlich kann man die Schwierigkeit noch erhöhen, indem man einstellt, dass einige Ballons sich wie diese Blöcke verhalten und man kann diese Blöcke auch unter den Ballons wandern lassen. Das Spiel ist ziemlich simpel, die Grafik nicht unbedingt als überwältigend zu beschreiben, aber eben dies macht das Spiel verdammt witzig. Die Musik, die im Hintergrund spielt, bringt so richtig Schwung in die Sache. Das Spiel erinnert an alte Atari-Zeiten. Kein Wunder, so ist das Spiel auch ein damaliges Atari-Spiel angelehnt. Natürlich darf eine Highscore und ein Zwei-Spieler-Modus auch nicht fehlen. Fazit: ein kleines Spiel, das süchtig macht und für das Päuschen zwischendurch genau das Richtige ist. Tja, da bleibt mir nicht mehr viel übrig, als euch viel Spaß beim Highscore-Knacken zu wünschen.
Audio-Wiedergabe des Artikels erfolgreich beendet. Erwarte weitere Daten zur Fortführung der Sendung. Weitere Daten empfangen. Folgenden Artikel abspielen. Inhalt GNOME 2. Soundmodul Artikel abspielen.
Wenn von Desktop-Umgebungen oder neudeutsch Desktop-Environments die Rede ist, dann ist meist eines der zwei bekanntesten Systeme gemeint. Die Rede ist von KDE und GNOME. Dieser Artikel soll nun einen kleinen Überblick über GNOME 2 geben. Ich werde nicht auf technische Hintergründe eingehen, sondern einfach aus der Sicht eines Desktop-Users beschreiben. GDM 2. Mit der neuen Version von GDM, dem GNOME Display Manager, macht das Einloggen nun noch mehr Spaß. Vielmehr wird es zu einem herrlichen Augenschmaus. Als Root kann man verschiedene vorhandene oder aus dem Internet heruntergeladene Themes installieren. Diese werden beim nächsten Aufrufen des Login-Managers brav angezeigt und können unter Umständen dazu führen, dass man sich aufgrund des Designs eigentlich gar nicht einloggen möchte. Einfach um das Bild noch etwas zu genießen. Nichts also für Menschen, die sich lieber auf ihrer Konsole einloggen. Eingeloggt zeigt sich ein Standard-GNOME-Desktop, der nicht wirklich schick ausschaut. Hier sollte der geneigte User etwas Hand anlegen, sofern er denn einen aufgetakelten Desktop haben will. Mit etwas Feinarbeit und unter Zuhilfenahme einiger Tutorials lässt sich aus dem langweiligen Desktop eine farbenprächtige Oberfläche basteln. Manchmal langt es aber auch einfach, mal das Hintergrundbild zu wechseln. Wie es sich für eine Desktop-Umgebung gehört, kommen mit GNOME 2 allerlei Anwendungen daher. Auf die Festplatte gebannt und im GNOME 2-Menü verewigt, bieten sie eine gute Grundlage zum Arbeiten. Das wohl bekannteste Programm GIMP, auf dessen Toolkit, nämlich GTK, GNOME basiert. Die neue Version, die mit GNOME 2 daherkommt, sieht zwar nett aus, wird aber noch als unstable angepriesen und kann eigentlich auch noch nicht zum vernünftigen Arbeiten verwendet werden, da zum Beispiel Funktionen wie Texteingabe fehlen. Nautilus, der mächtige Dateimanager, hat einiges an Geschwindigkeit zugelegt. Ganz deutlich merkt man hier die Verbesserung gegenüber der Vorgängerversion. Die einfache Navigation hilft ungemein und mit Anti-Alias-Text wirken auch die Dateinamen angenehm und nicht zu eckig. Wer viel mit Bildern oder Sounddateien arbeitet oder auf Drag-and-Drop steht, der sollte sich Nautilus auf jeden Fall ansehen. Der Dateimanager glänzt durch Funktionen wie Zoom, welches mit jeder Zoom-Stufe mehr Informationen zu einer Datei anzeigt. Bei Textdateien wird der Inhalt auf dem Icon abgebildet, bei Grafiken werden diese gleich als Thumbnail angezeigt. Audiodateien lassen sich einfach abspielen, indem man einfach mit der Maus drüber fährt. Für einige Aufgaben sicherlich sehr gut geeignet, vor allem um die Drag-and-Drop-Funktion von GNOME zu nutzen. Für mich allerdings weiterhin nur eine Alternative zum Terminal. Wo wir gerade bei Dateien sind, mit G-Thumb lassen sich einfach und bequem Bilder betrachten. Diese werden als Thumbnails angezeigt und können auf Wunsch zum Beispiel als Vollbild oder in einem Fenster angezeigt werden. Via Menüleiste bzw. Tastatur-Shortcuts kann man Funktionen wie den Zoom anwählen. Auch sind Gimmicks wie eine Diashow vorhanden. Galeon, was nützt die schönste Oberfläche, wenn man Linux fast nicht ansurfen kann? Nichts. Also wird es Zeit, sich mal den einen oder anderen Browser anzusehen. Ich nehme den einen. Natürlich kann man auch mit Nautilus surfen. Begeistert davon bin ich allerdings nicht. Und darum stelle ich lieber einen der ebenfalls auf Mozilla Engine basierenden Galeon vor. Ein kleiner Webbrowser, der sich auch nur um dieses kümmert. Die vorhandenen Funktionen sind rein auf Surfen ausgelegt. Keine E-Mail-Clients oder Instant Messenger integriert. Dadurch startet der Browser recht zügig. Auch die Seitenaufrufe sind akzeptabel. Mit einem extra Menüleiste mit Sondereinträgen hat sich der Browser mein Herz verfrachtet. Über die Menüleiste ist es möglich, direkt ein Suchwort einzugeben und dieses dann bei Google suchen zu lassen. Ebenfalls, zumindest im Falle Debian als Distribution, kann man in den Debian-Archiven wühlen. Über die Bookmark-Einstellung kann man seine Lieblingsbookmarks ebenfalls direkt in diese Menüleiste schieben. Die Möglichkeit des Tabbings spart viele Ressourcen. Einzelne Webseiten werden anstatt in einem eigenen Fenster nun in einem Galeon-Fenster angezeigt. Hier kann man nun über Reiter, die je nach Einstellung beispielsweise den Seitentitel anzeigen, zwischen den verschiedenen aufgerufenen Seiten auswählen. Diese Funktion sorgt für viel Ordnung bei vielen Surfern. Jetzt, wo man auf unserer Seite war, möchte man natürlich auch Feedback zu einzelnen Artikeln abgeben. Und weil man dazu nicht die ganze Zeit online sein möchte, es soll ja immer noch User ohne Flatrate geben, macht man das lieber via E-Mail. Es muss also eine gute E-Mail-Anwendung her. Mit Evolution hat Ximian eine ebensolche abgeliefert. Das stark an Outlook angelehnte Programm bietet neben der Möglichkeit, diverse Postfachtypen wie zum Beispiel POP3 oder IMAP abzurufen, auch einen Terminkalender, ein Adressbuch, ein Aufgabenbuch und eine kleine Übersichtsseite, auf der man sich RDF-Dateien wie zum Beispiel unsere anzeigen lassen kann. Sehr angenehm auch die Möglichkeit, direkt GPG oder PGP zu integrieren. Es muss lediglich der Pfad zum Programm angegeben werden und schon kann man fair und entschlüsseln bzw. signieren. Auf Wunsch auch automatisch beim Abschicken einer E-Mail. Bei Dateianhängen hat man die Möglichkeit, diese direkt aus Evolution heraus zu betrachten oder ein externes Programm zu starten. Das Programm überzeugt durch Übersichtlichkeit und gute und einfache Handhabung. Damit man auch möglichst bequem alle Einstellungen vornehmen kann, hat man das Konfigurationstool von GNOME komplett erneuert. Es läuft jetzt unter Nautilus. Über verschiedene Dialoge kann man Einstellungen wie den Desktop-Hintergrund, Systemklänge, Tastatureinstellungen und Mimetypen und so weiter anpassen. Leider bietet das neue Tool nicht im entferntesten die Möglichkeiten des Vorgängers. Wer alle Einstellmöglichkeiten haben möchte, der muss weiterhin auf das alte gconf von GNOME 1x-Zeiten zurückgreifen. Im Großen und Ganzen muss man sagen, dass GNOME langsam erwachsen wird. Leider machen Kinderkrankheiten wie das Arbeiten immer wieder etwas schwer. Abstürzende Panels und Applets mindern das GNOME 2-Vergnügen zwar etwas, aber dennoch habe ich GNOME 2 längst als meinen Standard-Desktop in Benutzung. Eines ist klar, es muss noch viel getan werden. Die Entwickler scheinen aber auf dem richtigen Weg zu sein. Antesten sollte man GNOME 2 als interessierter Benutzer auf jeden Fall. Über Garnome ist eine Installation parallel zu GNOME 1.4 ohne Probleme möglich. Debian-Benutzer können auf einen Backport zurückgreifen. Für Gentoo-User und ebenfalls Pakete vorhanden und auch RPM-Liebhaber kommen auf ihre Kosten. Zu beachten ist hierbei, dass es beim Einsatz von RPM- oder Deb-Paketen sein kann, dass alte GNOME-Programme überschrieben werden.
Wiedergabe komplett. Beendigung der Sendung einführen. Sendung
Habe ich ihn. Hahaha, es geht doch nichts über den guten alten Kill-Befehl. Ja, damit dürfte sich das wohl erledigt haben. Ja, und einige werden sich vielleicht wundern, was das jetzt für eine seltsame Sendung war. Ja, ich muss euch leider sagen, dass diese Sendung komplett improvisiert war, denn die Artikel sind nicht bei mir angekommen, die wir heute eigentlich bringen wollten. Es kam nichts. Ich weiß nicht, warum. Wir wissen nicht, warum. Die Artikel sind nicht hier, die sollten hier sein. Es ist nichts da. Das heißt, komplett improvisiert. Und damit ihr nicht die ganze Zeit mich hören musstet, hat hier wohl einer unserer Redakteure dieses KI-System eingespielt. Ah ja. Gut. Ich möchte an dieser Stelle trotzdem nochmal darauf hinweisen, dass ihr uns sehr, sehr gerne Feedback zu einzelnen Artikeln schreiben könnt. Das tut ihr wie immer an unsere Tag-Feedback-Adresse unter tec-feedback@linuxveras.de oder über ein entsprechendes Formular auf unserer Homepage. Das findet ihr in unserer Radiotux-Rubrik. Für allgemeine Fragen könnt ihr uns gerne eine E-Mail schicken an redaktion@linuxveras.de oder radiotux@linuxveras.de. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, zum Beispiel indem ihr Artikel sprecht oder indem ihr Artikel schreibt, dann meldet euch doch bitte ebenfalls unter mitmachen@linuxveras.de. Wir freuen uns da auf jeden Fall, wenn sich der eine oder andere mal melden würde. So, das war wirklich die letzte Sendung in diesem Jahr. Wir sind dann wieder im Januar für euch da. Wenn ich mich nicht täusche, müsste das der 6. Januar sein, wenn ich richtig gerechnet habe. Dann auch wieder hoffentlich mit den richtigen Artikeln. Bis dahin wünsche ich euch nun wirklich noch ein schönes Weihnachtsfest. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und im Januar, da hören wir uns dann wieder. Bis dahin sage ich vielen Dank an die Mitwirkenden. Das war unser KI-Programm und Thomas Kesselheim. Ja, und ich so ein bisschen auch. Und was bleibt mir anderes übrig? Frohes neues Jahr. Bis dahin. Uah, so, sag mal, wer schießt denn um die Zeit schon mit Silvester? Also,
hey du, ich hab das gesehen. Komm sofort, ich komm da gleich runter, verdammt nochmal. Hör doch mal, also, es ist ja wohl jetzt, verdammt mir das.
Prozess wiederhergestellt. Standby-Modus.